Radio Ravnica, Folge 228. Heute das neue Secret Lair ist draußen. Cluedo, Karl auf Männer kommt raus. Wie spielt man es? Was ist es? Und lohnt sich das? Und natürlich unsere Top 6 Karten von Murderous at Karl auf Männer. Das Set, was demnächst rauskommt, worauf sich alle mittelmäßig gehypt fühlen. Wenn wir dann noch Zeit haben, Ask Us Anything, eure Fragen in unserem Podcast. An meiner Seite, wie jede Woche, der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich freue mich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr als so die durchschnittliche Magic-Community auf das neue Magic Murders als Call of Mana Set. Ich finde die Thematik wirklich ziemlich cool und bin gespannt auch, was so die Themen so bringen. Also gerade das Cluedo-Set hat mich einige Nerven gekostet, das herauszufinden, was da Sache ist. Aber bevor wir reinstarten, natürlich der obligatorische Hinweis, dass auch diese Folge wieder gesponsert ist von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee, ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und leckere Getränke, sowohl Energy Drinks als auch Eisteesorten, aber auch Hydration-Sorten und andere Erfrischungsgetränke, könnt ihr euch mal anschauen bei weareholy.com/radioravnica und ihr könnt 10% sparen mit den Codes Ravnica10 und Ravnica5. Auf euren ersten Einkauf könnt ihr 5 Euro sparen. Und wie gesagt, wenn ihr den Code und den Link verwendet, bekommen wir einen kleinen Teil davon und ihr unterstützt damit Radio Ravnica, den Podcast, indirekt, bekommt Getränke obendrauf, Win-Win-Situation für alle. Und dementsprechend vielen Dank an Holy für das Sponsoring. Und dann springen wir doch mal direkt ins erste Thema, und zwar das neue Secret Lair Commander Deck. Das ist ja so eine kleine Serie, die es jetzt schon irgendwie länger gibt. Das hat es ja irgendwie angefangen mit dem Coin Flip Deck. Dann hatten wir, glaube ich, das Engel Deck. Gab es dazwischen noch mal eins, jo, oder ist das schon das dritte?
Nee, ist das dritte jetzt. Also, es gab das Coin Flip Deck, es gab das Engel Deck und ich glaube sonst keins. Zumindest wird mir jetzt gerade keins einfallen.
Genau, und das heißt Raining Cats and Dogs und ist ein Rin und Sera oder so heißt, glaube ich, der Commander. Rin und Sari, so. Yes. Katzen und Hunde Tribal Deck. Aber tatsächlich wollen wir gar nicht so krass auf das Deck eingehen. Vielleicht können wir nachher noch kurz sagen, wie wir die Thematik finden. Die eigentliche Story hier ist, dass am 22.01.2024 das Ding online gegangen ist und in dem US-amerikanischen Secret Lair Store schon direkt ausverkauft war. Also wirklich wenige Stunden, nachdem das live gegangen ist. Denn es ist einer der Produkte, die eben Limited Stock angeboten hat. Also nicht mehr dieses typische Secret Lair Print on Demand. Wir hatten in den letzten Wochen schon mal darüber gesprochen, dass es jetzt einen allgemeinen Shift in Secret Lairs eben geben wird. Sie verkaufen das als, hey, ihr bekommt die Produkte früher, was auch wahr ist. Aber dafür sind Sachen halt eben limitiert. Und hier das Secret Lair Commander Deck, da waren ein paar Leute drauf heiß. Und jetzt kann man zumindest in den USA diese Dinger nicht mehr bestellen. Wie stehst du zu dem Produkt und zu dieser, sag ich mal, schnellen Kaufrausch? Also hast du da so ein bisschen das Gefühl, dass da auch wieder hauptsächlich Scammer bedient werden mit dem Produkt?
Boah, es ist auf jeden Fall echt schwierig, da noch dran zu kommen. Weil, wie gesagt, amerikanischer Markt ist komplett weg. Wir haben noch den europäischen Markt und den UK-Markt. Dort sind die zum Limited Stock noch verfügbar. Und ich muss halt sagen, ich muss ein bisschen lachen. Als sie ja gesagt haben, so, ja, und wir müssen jetzt nicht mehr so lange warten. Auf das Engeldeck habe ich knapp, ich glaube, 4 oder 5 Wochen gewartet. Hier warte ich jetzt 3.
Das ist auch nicht wirklich schnell so.
Nee, also 3 Wochen ist halt ein Monat. Ein Monat auf etwas warten ist halt auch nicht schnell. Mhm. Und da muss ich sagen, das finde ich halt wirklich, wirklich weird irgendwie. Es ist von der Idee tatsächlich sehr, sehr cool, diesen Limited Stock mal anzubieten, mal zu testen. Aber wenn ich jetzt schon sehe, hey, das Ding ist komplett ausverkauft in den US. Es ist jetzt schon von Sculptern und irgendwelchen Händlern für $300 auf irgendwelchen Seiten gelistet. Da muss ich doch als Company reagieren und reagieren können. Aber ja, vermutlich ignorieren sie das jetzt, vergessen das jetzt und machen es beim nächsten Mal, keine Ahnung, genauso, anders, keine Ahnung.
Ja, vermutlich. Also vor allen Dingen, das Commander Deck hat ja ein paar coole Sachen. Also es gibt wieder 5 Karten aus dem Set, die doppelseitig bedruckt sind, obwohl sie eigentlich nicht doppelseitig bedruckt sind. Also Anointed Possession, Sol Ring, Ginny Fey, Jetmir II, Jetmir Nexus of Revel und Rin and Sari Inseparable haben jeweils 2 Artworks. Und ich habe schon gesehen, beziehungsweise im Reddit, worauf ich darauf aufmerksam wurde, auf diese Story, wurde sich schon in den Kommentaren beklagt, dass der Solring jetzt schon gelistet ist für 50 Euro. Das gesamte Deck, was eigentlich 150 Dollar kosten sollte, ist dort gelistet für 300 Dollar. Und man zeigt einfach, also wahrscheinlich gibt's halt entweder große Online-Shops, die das halt im Stock halt haben wollen, um es anbieten zu können, und halt einfach von dieser Distributionsart eben dahingehend profitieren, dass sie sagen können, ich kaufe alles oder einen Großteil davon und flippe es direkt umgekehrt für den doppelten Preis. Und das ist ja essentiell, wenn man es bei Wizards of the Coast für 150 Euro kaufen kann. Man war zu spät dran, dann musst du halt auf dem sekundären Markt oder eben in diesen Online-Shops in Amerika 300 Dollar dafür zahlen. Beziehungsweise, wenn du nur eine Einzelkartenadresse hast, zahlst du dann, ja, ein Drittel des Gesamtpreises für das gesamte Deck in einen Solring. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, da graut's mir schon. Ich meine, die Commander-Decks sind ja schon so Specialty-Secret-Lair-Produkte. Also, das sind ja nicht der übliche wöchentliche Release, den wir bei Secret-Lair haben. Sondern ne, es ist halt noch was Besonderes. Das heißt, da ist jetzt vielleicht nicht so das hohe Interesse dran bei den meisten Leuten. Aber wenn das die Norm wird für neue Secret Lair Drops, dann haben sie sich natürlich eine sehr lukrative Einnahmequelle irgendwie geschaffen. Aber eine, die die Magic-Spielenden und Leute, die halt an diesen Artworks Interesse haben, nicht wirklich gut dastehen lässt, oder?
Nee, nicht wirklich. Ich meine, wie ich ja schon gesagt habe, in Europa ist das Ding immer noch draußen, in UK ist es immer noch auf dem Markt, es ist noch nicht ausverkauft, was das angeht. Und wir haben ja auch einen anderen Markt. Also ja, unser Markt unterscheidet sich in Europa extrem von dem amerikanischen Markt. Ja, sie kommen jetzt mit TCG Player so ein bisschen in diese Richtung, dass auch Privatleute was verkaufen. Mhm. Aber um das verstehen zu können, muss man wissen, dass es in Amerika dieses ich verkaufe meine Karten privat über eine Plattform an zum Beispiel dich. Das existiert dort nicht so lange schon. Also beziehungsweise lange, lange Zeit lang existiert das gar nicht. Man konnte halt traden oder wir konnten uns auf eBay treffen oder wir konnten uns auf Facebook treffen. Das klingt auch ziemlich falsch. Aber am Ende des Tages konnten wir, wenn wir wirklich Karten loswerden wollten, nur bei Stores verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt hingegangen bin, habe das Ding für 165 Euro gekauft und möchte das im Store verkaufen, der wird mir halt keine 300 dafür zahlen. Ja. Zumindest nicht direkt. Sondern der wird halt sagen, yo, du hast es für 165 gekauft, ich gebe dir 60%, wenn es hochkommt. Mhm. 70 ist so schon ein sehr guter Preis. Ja. Und deshalb ist es halt in Amerika umso wichtiger, dass die ganzen Stores, die halt das Ding jetzt für 300 listen wollen, sich halt die Taschen voll machen. All ihre Mitarbeiter sagen, hey, du hast einen Wizard of the Coast Account, kaufe mal bitte 5 Stück, was die Maximalstückzahl ist, dieses Commander-Decks. Mhm. Und in Europa ist es halt, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil wir haben nicht diese großen Stores, die alles aufkaufen, die alles stocken und sonst was. Das existiert bei uns nicht so krass. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo das noch verfügbar ist, auch noch ein paar Stunden und Tage haben werden, bevor das in Europa ausverkauft ist. Ihr könnt mich falsch proven, wenn ihr, wenn die Folge rauskommt und das Ding schon ausverkauft ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder im Discord oder per PN auf Instagram oder sonst was, damit ich Bescheid weiß, dass ich da falsch lag. Aber aktuell würde ich sagen, das wird auch noch ein bisschen da sein. Weil, wie gesagt, die Leute, die es haben wollen, die kaufen sich das auch. Aber es gibt halt nicht diese großen Stores, die halt alles wegschnappen und dann muss man es irgendwie mühselig falls Händler davon kaufen. Das ist halt bei uns nicht so krass.
Ja, total. Ich persönlich würde jedoch halt auch hinzufügen, dass selbst, also vielleicht, ich bin mir mit den Preisen historisch nicht mehr so sicher, aber als ich halt gesehen habe, dass es halt für den europäischen Raum 164 Euro kosten soll für das Deck. Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung zu? Ich finde, das ist schon echt übler Preis dafür, dass wir wieder eine Precon haben, was vollgepackt ist mit Taplands, mit zumindest so ein, ja, man könnte sagen, ne, es gibt zumindest welche, die so ein Basic Land Type mit drin haben, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das schreit jetzt so ein Premium Produkt irgendwie raus. Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung von dir: Ist es denn überhaupt das Deck wert für den Preis oder ist es halt was halt nur jetzt von der Limitiertheit als Secret Lair Commander Deck überhaupt profitiert?
Es profitiert sehr, sehr viel von der Limitiertheit. Es ist ein Deck, das auf Card Market 187 Euro, glaube ich, aktuell kostet, wenn man jetzt die Non-Premium Edition benutzt. Und man zahlt halt, wenn man es kauft, wenn man es auf einen Schlag kauft, das meiste Geld, sind wir ehrlich, liegt halt nicht in irgendwelchen Orescos-Explorern, die halt tausendmal schon gedruckt sind, sondern es liegt in dem Solring, in den Basic Lands und in den Commandern und in dieser einen Verzauberung. Die sind ganz nett, die sind auch ganz cool, keine Frage, aber am Ende des Tages, wenn man die Artworks haben will und noch kein Renan-Sari-Deck hat, kommt man hier relativ günstig, in Anführungsstrichen günstig, an eben ein Deck, das einen Wert von 178 Euro hat, ungefähr, dran. Wenn man das Ding nur haben möchte, um irgendwie was zu kaufen und das Bett zu legen, nee, macht das nicht. Oder wenn es darum geht, das Ding zu kaufen und sagen, ich habe ein Renan-Sari-Deck, es muss jetzt hübscher werden. Nee, macht das nicht. Es sind ein paar Sachen drin, die mich sehr freuen. Es ist zum Beispiel ein Jedmir's Garden drin. Und Jedmir's Garden als Triom ist ja etwas, was wir immer wieder angemeckert haben, dass wir bei dreifarbigen gerne Triome drin hätten. Wir haben ein Triom drin, dankeschön. Das erwarten wir jetzt immer. aber ansonsten sind wir halt an einem Punkt, wo ich sage, es ist nicht der Deal des Jahrhunderts. Es ist nicht das krasseste ever. Aber das war nicht Secret Lair nie. Auch das Engel Commander Deck war es nicht. Sondern es ist wirklich, wenn ihr genau dieses Deck haben wollt und ihr die ganze Zeit sagtet, oh, Renan-Sari, das würde ich so gerne bauen, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, oder das kostet halt, wenn ich meine Liste habe, irgendwie 180, 190 Euro, dann könnt ihr damit starten. Ansonsten Finger weg. Absolute Finger weg.
Ja, also es ist halt auch, ne, wir hatten jetzt auch eine etwas längere Secret Lair Pause jetzt einfach wegen Weihnachten und so weiter, aber das ist schon direkt eine, als ich das gesehen habe, ich war halt schon sofort wieder, okay, es ist wieder zum Beispiel, zum einen halt wieder eine Premium-Premium-Version von einem Commander-Deck, ein Produkt, was wir schon in drei verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Preiskategorien bekommen. Und es hat halt dann auch irgendwie ein Thema, was halt mehr so haha ist, als wirklich halt nett so. Also Tribal-Decks sind jetzt bei weitem nichts Neues. Und jetzt haben wir halt das zweite von drei Secret Lair-Decks, wo man ja wirklich was Kreatives hätte machen können. Ist halt jetzt wieder so ein Tribal-Commander-Deck. Und ja, von den Artworks
her das vierte. Halt
irgendwie auch nicht aus.
Oder das es ist vierte? Sogar das vierte. Es gab noch das From Cute to Brute. Das war auch richtig mies.
Ach Gott, ja, stimmt. Ja, also ich bin bei diesen ganzen cutesy, haha, guck doch mal, wie mimig wir sind, Produkten, bin ich irgendwie komplett weg und mich holt es überhaupt nicht ab. Ich hatte kurze Zeit die ganze Zeit, oder ich hatte für kurze Zeit den Satz auf der Zunge so, ich hasse dieses Produkt mit der Faser meines Herzens. Aber so extrem will ich es vielleicht dann doch nicht haben. Also wenn ihr Hunde und Katzen mögt und es ist noch irgendwie verfügbar, dann schaut gerne mal rein, ob es euch vielleicht den ein oder anderen Euro spart. Auf der anderen Seite, wenn ihr es verpasst habt, ihr habt nicht viel verpasst. Ihr könnt euch die Einzelkarten jederzeit bei Cardmarket holen. Oder halt ein
Not sponsored by Cardmarket, by the way.
Genau, oder halt auf anderen Plattformen natürlich, aber ihr könnt euch da die Einzelkarten, glaube ich, deutlich günstiger holen oder sogar ein viel besseres Deck bauen. Aber dementsprechend schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord, was ihr davon haltet, von den Raining Cats and Dogs Secret Lair Commander Deck. Wolltet ihr es euch holen? Habt ihr es euch geholt? Ist es jetzt noch verfügbar oder nicht? Schreibt es uns, wie gesagt, gerne irgendwo rein. Dann machen wir doch mal weiter mit dem Ravnica-Cluedo-Spiel. Murder's at Carle of Manor kommt ja mit den Playboostern rein, die endlich aufräumen sollen mit über großen Produktchaos. Und man weiß nicht, was man kaufen soll von einem neuen Set. Gut, dass das jetzt endlich gelöst ist. Willkommen, Cluedo-Ravnica-Edition. Was zum Teufel ist das? Im Endeffekt ist es, ja, wie würdest du es, kannst du das so ein Bierdeckel-Pitch beschreiben, was das ist und ja, für wen es interessant sein sollte?
Also, es ist wie Cluedo. Für alle Leute, die Cluedo nicht kennen, Cluedo probiert man, indem man jede Runde rät und sagt, Robin, hast du vielleicht den grünen Dude? Und dann sagt Robin, nee, den habe ich nicht. Und dann streiche ich mir auf so einem kleinen Kärtchen aus, der Robin hat den grünen Dude nicht, ich habe den grünen Dude nicht. Vielleicht hat unser Mitspieler den dritten Dude. Aber wenn er den auch nicht hat, dann könnte es sein, dass dieser Dude derjenige ist, der der Mörder ist. Und dann muss ich dasselbe machen mit dem Raum, um herauszufinden, in welchem Raum das Ganze passiert ist und dann noch mal mit welcher Waffe. So, das Ganze ist Cluedo. Jetzt kennen wir Magic. Magic muss ich hoffentlich niemandem, der diesen Podcast hört, erklären. Ich kann kurz sagen, es geht darum, zwar normalerweise 20 Lebenspunkte kaputt zu hauen. In diesem Fall sind es 30 Lebenspunkte. Denn was wir hier auch haben, ist Jumpstart. Das heißt, wir spielen eine ganz normale Runde Magic. Während des Runde Magic Spielen passieren bestimmte Trigger, beziehungsweise es passieren bestimmte Effekte, wie zum Beispiel, dass ich dir Schaden zufüge. Und dann darf ich Cluedo-Fragen stellen. Sollte ich im Laufe der Runde herausfinden, was da drunter ist, darf ich einen sogenannten Guess machen. Mhm. Wenn ich einen Guess mache, dann sage ich, der Mörder war der und der mit der und der Waffe in dem und dem Raum.
Genau.
So. Und wenn ich diesen Guess mache und in dieses Packen reingucke, das darfst du dann nicht sehen, und dann ist es auf einmal nicht der Mann, den ich bestimmt habe, sondern es ist die Dame daneben, die ich halt vergessen habe zu fragen. Dann scheide ich aus dem Spiel aus. Wenn es aber alles richtig ist, habe ich das Spiel gewonnen. Das heißt, wir spielen Magic, ganz normales Magic von 2 bis 4 Personen mit Jumpstart-Boostern. Und obendrauf, on top, spielen wir halt etwas, was sich Cluedo nennt, wo man halt Fragen stellt und versucht zu erraten, wer der Mörder oder die Mörderin in welchem Raum mit welcher Waffe war. Und wenn ich das richtig rate, kann es sein, dass auch wenn du das bessere Board hast, ich gewonnen habe, weil ich weiß, dass es die rote Dame mit dem mit dem Eisenrohr in der Bibliothek war.
Ja. Also ganz kurz und unkompliziert beschrieben, worum es quasi geht. Ich muss sagen, es war überraschend schwierig herauszufinden, wie dieses Spiel funktioniert, weil ich habe zum Hintergrund, ich habe noch nie Cluedo gespielt, ich habe noch keine Erfahrung mit diesem Spiel gehabt.
Ist nicht schlimm.
Und ich mag zwar das Murder Mystery Setting, aber ich mag auch eigentlich gerne Magic spielen. Und dann erstmal herauszufinden, was in der Box drin ist, was davon spielrelevant ist, was nur nice to have ist, war erstmal ein bisschen schwierig. Es gibt einen sehr ausführlichen IGN-Artikel mit einem dazugehörigen Video, wo in dem Video nicht erklärt wird, wie es gespielt wird. Und das habe ich erst, nachdem ich die 8 Minuten gesehen habe, erst feststellen müssen.
Oh no.
Also es war wirklich, ich weiß nicht, warum das nicht in einem offiziellen Artikel nochmal zusammengefasst wurde von den Leuten, die es vielleicht entwickelt haben. Aber fangen wir mal an, was ist denn in so einer Cluedo-Box drin? Wir haben 8 Ravnica Cluedo-Booster. Das sind, wie du schon gesagt hast, de facto einfach Jumpstart-Packs. Im Sinne von, ihr macht 2 auf. Diese enthalten, also sie sind erstmal thematisch nach den Gilden sortiert. Das heißt, sie könnten ein Golgari-Deck aufmachen und ein Simic-Deck oder ein Boros, Azorius oder halt, keine Ahnung, Orzhov, Gruul. Die mischt ihr dann eben zusammen, wie halt eben in Jumpstart. Und in jedem dieser Halbdecks ist eine Uncommon oder eine Rare, die neu in diesem Set sind. Aber dadurch, dass sie Black-Bordered Magic-Karten sind, sind sie Eternal-legal und können auch in Commander, Legacy und Vintage eben gespielt werden. Und in diesen Halbdecks ist alles, was man drin, alles, was man braucht, eben drin. Eben Basic Lands, Artefakte, allem drum und dran. Die, wie gesagt, werden zusammengemischt und hat man, sag ich mal, sein Spieldeck dabei. Was auch noch mit drin ist, ist ein Clubos Booster mit 21 Evidence-Karten. Diese Evidence-Karten sind immer gleich in jedem drin, in jeder Box drin. Denn das sind quasi die von dir am Anfang erwähnten Evidence-Karten, von denen jeweils eine Kreatur, ein Artefakt und ein Land herausgenommen wird, um halt Cluedo-mäßig die Umstände des Mords eben aufzudecken. Das heißt, durch halt eben Ausschließen, ne, was halt die anderen Spieler bekommen, so haben, muss man quasi auf die 3 Karten in dem Umschlag, in den die dann reingesteckt werden am Anfang des Spiels, eben kommen, was nämlich quasi fehlt. Dann haben wir als Goodie, und damit sich das Set verkauft, ein Boxtopper, Foil Shockland drin, das ist neues Artwork, was wir eben in dieser Box im Full Art so haben.
Gut. Entschuldigung, dass ich kurz eingrätschen muss, aber die Artworks sind so gut, weil du halt auf jedem dieser Schockländer siehst du halt einen Mord.
Ja.
Ja, total. Das ist halt so gut und es sieht wirklich, wirklich cool aus. Also Godless Shrine war ich kurz überlegen, ob ich den für meinen Eldrazi-Deck unbedingt brauche für Modern. Ja. Die sind wirklich cool. Und der Watery Grave ist halt einfach dieses Bein aus dem Brot. Es ist so cool. Aber, wie Robin schon gesagt hat, das ist wirklich nur ein, hey, wir wissen, das Set wird sich nicht verkaufen, weil das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas verkaufen. Wir packen Shockländer rein.
Ja, genau. Und ich meine, wie gesagt, die Shocklands sind auf jeden Fall nice to have. Und ich meine, wenn sie eben limitiert sind, Sammelgegenstände sein sollten, dann ist es auf jeden Fall cool. Es erinnert mich sehr an Unsanctioned, wo du ja quasi auch diese Full Art Basic Lands drin hattest in einem Brettspiel. Ja. Und dann fand ich es aber auch schon irgendwie komisch, wenn du mehr davon haben wolltest, müsstest du dasselbe Spiel mehrmals kaufen, aber hast dann so viele Karten übrig. Aber naja, was noch mit drin ist, ist so ein bisschen Spielmaterial. Wir haben geheime Informationsblickschutze, womit man seinen Evidence-Notizblock verstecken kann. Denn darauf kann man sich eben markieren, welche Frage man gestellt hat und bei welchem Spieler welche Karte denn ist. Denn wie du schon sagst, hat man einem Spieler Kampfschaden zugefügt oder ist am Ende des Zuges, kann man aus dem Friedhof quasi Karten exilen mit Mana Value 6 oder mehr. Also quasi Collect Evidence aus dem Mainset sozusagen. Und dann kann man einem Spieler eine Frage stellen, wie zum Beispiel, bist du oder hast du den Ballroom, also das Land Ballroom in deinem Evidence-Stapel, kann er nachgucken, sagt er nein, und dann kann man sich das ankreuzen, dass es eben da ist oder nicht ist. Und halt zu guter Letzt eben dieser Case-File-Umschlag, da kommen halt eben die zu rausfindenden Evidence-Karten rein und halt eben eine Aufbewahrungsbox, die aber ganz nett designt ist, weil sie wirklich brettspielmäßig geplant ist. Also sind dann, wenn du es einmal ausgepackt hast, sind da so Kartentrenner drin und da kann man dann die Decks auch noch im Nachhinein mit reinnehmen. Ja, das soweit zu den, wie man es spielt und was so drin ist. Ist das denn was dich grundsätzlich reizt? Hast du dir die neuen Karten mal angeguckt? Ist da irgendwas bei, was dir irgendwie ins Auge gesprungen ist? Oder wie siehst du dieses Produkt? Ist es so, ist es sehr sinnlos oder ist es dann doch schon irgendwie ein witziges Gimmick?
Also Magic versucht ja hiermit nicht zum ersten Mal irgendwie ein Brettspiel innerhalb ihres Universums zu machen. Wir haben zum Beispiel großartige Klassiker, wirklich großartige Klassiker, wie das Unsanctions. Wir haben großartig, jeder erinnert sich an das Ixalan-Brettspiel.
Ja.
Und natürlich Gatewatch gegen Bolas. Auch ein Brettspiel, das einfach allen in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das reiht sich einfach darin ein. Also
ja.
Es ist wirklich was, wo ich sage so, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie also ich weiß nicht, wie das nicht floppen soll. Es tut mir leid, aber es fängt ja schon damit an, dass ich habe online ein bisschen geguckt und ich finde keine deutschen Versionen davon. Das Ding gibt's nicht auf Deutsch.
Nö, es gibt's nur in Englisch.
Und das ist schon, wenn ich in einer Brettspielszene unterwegs bin, das Erste, was ich die Leute frage, ist, auf was für einer Sprache spielt ihr denn eure Spiele? Und
ja.
Es gibt ein paar Leute da draußen, die sagen, yo, mir ist die Sprache egal oder yo, ich spiele auf Englisch. Aber 90% aller Leute in Deutschland spielen Brettspiele auf Deutsch. Wenn ich jemanden habe, der Cluedo spielen möchte und dann dieses 75 Jahre Cluedo-Event mitnehmen möchte und sagt, boah, cool, ich spiele mal Cluedo mit was anderem und zwar mit Magic-Karten. Und dann versuchen sie darüber Magic-Leute ranzuzüchten und dann bringen sie das nicht auf Deutsch.
Ja.
Das ist halt genau dieser Punkt. Ich würde ja nicht sagen, es war, keine Ahnung, die Dame im Ballroom mit der Leadpipe. Und du hängst da, bitte was? Was erzählst du mir gerade?
Ja.
Also das muss ich sagen, das ist richtig daneben. Und auch hier einfach ein absoluter Fail. Die Karten sind cool. Muss man echt sagen. Die Karten sind cool. Also gerade diese Evidence-Karten sind ja alles auch Magic-Karten.
Ja.
Alles Legendaries. Alles sehr coole Commander, muss man wirklich sagen.
Ja, total.
Nicht alles einfarbig, dementsprechend auch Multicolor unterwegs. Sehr, sehr cool. Die Länder sind halt Investigate-Länder, die kennen wir theoretisch schon. Und die Ausrüstungen sind nicht so geil. Aber die Kreaturen sind ganz cool. Und diese Booster, die da noch andere Karten mit reinbringen aus diesen anderen Sets, die sind ganz nett. Ich meine, wir kriegen einen Shark Octopus Lizard dazu geschenkt, einen Snake Elf Detective. Es sind einfach lustige Sachen, die wir bekommen. Und ich sag mal, für einen günstigen Preis, die man meistens überall findet, so ein Fuffi oder so, ist das, glaube ich, ganz nett. Man hat ein Vollschockland, sagen wir, also ich rechne jetzt grob vor, ich habe keine Ahnung von Magic, ich habe keine Ahnung von Finanzen, ich weiß nicht, wie ein Euro aussieht. aber wenn ich jetzt sage, das Ding kostet 50 Euro, das Schockland kostet irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro in Foil, vielleicht 20 Euro in Foil, dann habe ich für 30 Euro 2-3 Stunden Spaß damit gewonnen und kann ja im Notfall das Ganze ja wirklich als Brettspiel wieder zusammen machen und wegtun. Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach noch mehrere dieser Cluedo-Booster jetzt irgendwie verkaufen. Weil wenn ich jetzt mehr von diesen Cluedo, von diesen Jumpstart-Boostern haben will, weil ich liebe Jumpstart. Ich muss es immer wieder sagen, ich liebe Jumpstart. Dominaria und Herr der Ringe-Jumpstart sind zwei der geilsten Jumpstarts, die ich je gespielt habe. Aber ich muss mir für 50 bis 70 Euro so ein komplettes Pack kaufen, hab dann die 21 Evidence-Karten, die ich nicht brauche, weil, ja, die Legendary Creatures wird jemand kaufen, aber die Ausrüstung und die Länder wird halt nie jemand kaufen. Nur für diese Booster, für diese 8 Booster. Und da muss ich halt sagen, das ist weird.
Ja, total. Also ich meine, theoretisch dieses Regelsystem, wenn man die Evidence-Booster hat, wenn man die Evidence-Karten hat, kannst du das ja mit jedem Deck spielen. Du kannst ja eine Commander-Runde Cluedo machen quasi.
Ja.
Und das hat dann so ein bisschen so einen Spielmodus wie halt eben Plane Chase oder halt andere Commander-Varianten oder wie Oathbreaker oder sowas.
Deswegen finde ich es tatsächlich gut.
Genau, das finde ich halt eben nett, dass man quasi das machen kann. Ich finde es auch nett, dass sie die Extrameile gegangen sind und gesagt haben, diese Evidence-Karten. Also theoretisch hätten die nicht Magic-Karten sein brauchen. Es hat auch im Verständnis ein bisschen, sag ich mal, für viel Information gesorgt, weil ich habe sehr lange gedacht, dass man beim Spielen diese Evidence-Karten in sein Deck steckt. Und dann wird es ja richtig kompliziert herauszufinden, welche Karten bei welchem Spieler liegen, weil eventuell hat der Spieler diese Karten nicht gezogen und weiß gar nicht, welche Karten er quasi überhaupt hat. Und da muss man quasi im Laufe des müsste man ja ewig spielen, bevor man genug Karten gesehen hat, um dann wirklich sagen zu können, welcher von den Charakteren fehlt, welcher von den Ausrüstungen fehlt und welcher von den Ländern fehlt. Aber dadurch, dass die quasi separat vom Deck liegen, so wie Informationskarten, auf die man wieder gucken kann, haben sie mit dem eigentlichen Gameplay ja nichts zu tun. Und im Endeffekt kann man es mit Pioneer-Decks spielen, man kann es mit Legacy-Decks spielen, man kann es mit Commander-Decks spielen. Es hat natürlich so ein bisschen den größten Reiz findet man natürlich in diesem Multiplayer-Format drin. Und ich mag, dass dieses Game-Design oder dass dieser Modi so ein bisschen dazu anstachelt, anzugreifen. Weil jeder hatte schon mal in so eine Commander-Runde, wo sich alle zurückgezogen haben, alle haben sich so eingeturtelt hinter ihren Kreaturen, weil. Und hier wird man halt aktiv dafür belohnt, indem man eben diese Fragen stellen kann, wenn man jemandem Kampfschaden zufügt. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich halt irgendwie denke, ah ja, da wird ein Problem adressiert, das Commander-Spieler haben oder was in Commander-Runden eben gibt. Und wird halt dafür belohnt, dass man angreift. So ein bisschen wie Monarch in the Middle, wo man halt auch sagt, derjenige, der zuerst angreift, kriegt sofort den Monarchen und braucht halt quasi keine eigene Kreatur, die es irgendwie reinbringt. Glaube ich, dass das Ganze.
Ich finde das auch gut.
Also ja,
das, total. Das ist wirklich gut gemacht.
Total. Mein großes Problem ist wirklich mit dem Preis. Momentan, so richtig viele Online-Shops haben den noch nicht irgendwie zum Verkauf. Ich weiß nicht, wie groß die Läden da zugeschlagen haben, was das ganz anging, weil ja auch schon super lange jetzt nicht bekannt war, wie man das überhaupt spielt. Es wurde immer als besonderer Modus verkauft, aber irgendwie keine weiteren Informationen dazu veröffentlicht. Jetzt weiß man, wie es geht und, sag ich mal, die üblichen Läden habe ich jetzt online nicht gefunden. Aber bei Card Market sind so Preise von 57 bis 70 Euro, je nachdem, wo man kauft eben im Spiel. Und das finde ich schon ein bisschen happig für mal eben eine Runde halt dieses Ravnica-Cluedo. Weil dann wird es, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Ich glaube, mein optimaler Preispunkt wäre bei so 30 Euro gewesen. Weil dann könntest du dir auch, sag ich mal, zwei davon holen, um halt auch mehr von diesen Boostern zu haben, mehr Variation zu haben und sowas. Und ja, also ich meine, es ist immer noch super teuer. Es wird nicht einen Großteil von den Spielern irgendwie ansprechen. Und im Endeffekt, wenn ihr ein Cluedo-Spiel zu Hause habt, klar kann man die jetzt nicht im Magic verwenden, aber die Evidence-Karten kann man einfach aus dem Spiel nehmen, so wie ich das herausgefunden habe. Man kann sich quasi ein eigenes Cluedo-Commander zusammenstellen aus den Sachen, die man schon irgendwie zu Hause hat. Und man ist dann auch nicht getemptet, die Evidence-Karten zum Beispiel für den coolen Commander irgendwie auseinanderzunehmen. Und dann fehlt das in der Box-Version. Oder man proxt sich das oder wie auch immer. Also es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, dieses Format zu spielen, ohne unbedingt diesen Preis zahlen zu müssen. Aber
man darf halt nicht vergessen,
Genau. Man
darf halt nicht vergessen, es sind halt 8 Booster mit drin.
Ja.
Und wenn sie aufgebaut sind wie Jumpstart, bedeutet das, dass man halt zwar eine Rare aus diesem Sortiment an Cluedo-Karten bekommt, aber eben auch noch eine andere Rare. Das heißt, man hat hier Booster, die 2 Rares bringt.
Ja.
Und wenn es 8 Booster sind und die sagen wir, die kosten 3 Euro, weil wir jetzt mal, oder 4 Euro, weil wir von 4 Euro Boostern ausgehen. dann sind das halt schon 32 Euro alleine dafür.
Ja.
Deswegen, man hätte die Anzahl der Booster reduzieren können, aber man braucht ja mindestens 8 für 4 Spieler.
Ja.
Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also man hat hier wirklich einen 4-Spieler-Spiel mit einem Bonuskarte, die man verticken kann, damit es ein bisschen günstiger wird. Mhm. Aber wie du ja schon sagst, man braucht es nicht unbedingt. Ich finde es genial. Ich liebe das. Ich habe ja auf meinem Channel, habe ich ja alles, also von Vanguard, was das ursprüngliche Commander ist, bis hin zu jedem Minigame, das sie rausgebracht haben. Ich habe die PvE-Decks gezeigt, wo man gegen ein Deck spielt. Mhm. Ich habe die ersten Plane Chase gezeigt, Arc Enemy und so weiter und so fort. Ich habe ja wirklich fast alles, bis auf das Ixalan, das fehlt mir leider und das kriegt man leider nirgendwo mehr. Aber das würde ich noch gerne haben. Aber sonst habe ich jeden Game-Mode gezeigt und das werde ich hiermit auch machen. Dementsprechend Ich liebe Game Modes, ich liebe alles, was das Spiel anders macht als, okay, wir spielen jetzt Commander oder wir spielen jetzt 1 gegen 1. Commander war ja damals auch ein Game Mode, das ist ein Game Mode, den ich nicht gecovert habe. Der allererste Commander-Decks, die rauskamen, waren auch nur ein Game Mode. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir in 5-6 Jahren hier und sagen, boah, krass. Und wir dachten, das wäre nur ein Game Mode, aber Cluedo ist jetzt das, wie man Magic spielt. Also,
dann kommen wir zum Cluedo-Fest.
Cluedo-Fest. Also, es wird halt möglich, ist das alles, weil, wie gesagt, Commander hat genauso gestartet und ist jetzt das beliebteste Format aus allen Formaten. Und ja, ich finde es genial, ich finde es cool. Ich sag selber, ehrlich gesagt, für 50 Euro finde ich es okay. Mhm. Ich glaube aber, dass man diese Evidence-Packs mit den Ländern und den Sachen. Mit den Apothecary White oder wie sie alle heißen, kriegt man bestimmt als Set relativ günstig auf Cardmarket, weil alle sich nur um diese Schockländer prügeln werden. Und dann kann man sich auch das alleine holen. Oder, wie du schon gesagt hast, man hat ein Cluedo-Spiel zu Hause oder findet auf dem Flohmarkt eins für irgendwie einen Fünfer und nimmt die Karten daraus. Auch das ist gar kein Problem. Man kann die Sachen sich ja downloaden als Game-Mode. Ich würde aber jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Und im allerschlimmsten Fall proxt ihr euch die Karten und kauft ein paar Jumpstart-Booster von Dominaria United, damit ihr noch eine She-Hulk ziehen könnt.
Genau, also ich glaube, bei mir geht es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich finde, es ist halt leider meines Geschmacks nach, gerade wenn es halt so in die Richtung 60, 70 Euro geht, wirklich zu teuer, um es mal eben mitzunehmen. Ich finde den Game-Modus cool. Ich mag, wenn sie so ein bisschen neue Magic-Art und Weisen irgendwie rüberbringen. Ich würde mir fürs nächste Mal wünschen, dass sie direkt sagen, wie das Spiel funktioniert, damit man vielleicht sogar schon sich ein bisschen freuen kann darauf, was rauskommt und nicht, dass das so zwischen den Previews wie jetzt in einem Artikel auf einer anderen Webseite revealed wird von jemandem, der nicht gut ist, Spiele zu erklären. Weil ich glaube wirklich, wenn man es einmal verstanden hat, wenn man einmal durchgestiegen ist, wie das funktionieren kann, kann das wirklich auch ein ziemlich cooles Ding sein. Aber wie gesagt, meines Erachtens nach ein bisschen zu pricey.
Es kommt ja auch noch erst später raus. Es ist ja erst am 23. Februar, dass es rauskommt. Dementsprechend hat man noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen. Vielleicht gibt's ja noch die ein oder andere Video dazu, wie man das spielt, wie man das macht. Dann kann sich das ja jeder für sich selbst überlegen. Ich muss sagen, wenn ich davon irgendwie günstig an eins rankomme und wir uns das nächste Mal sehen, suchen wir uns noch 2 Leute und spielen mal eine Runde Ravnica Cluedo.
Das können wir sehr gerne tun. Aber wie seht ihr das mit Ravnica Cluedo Edition? Habt ihr Bock auf das Crossover? Sagt ihr, das ist höchst unnötig und brauche ich eigentlich nicht zu meinem neuen Standard-Set? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und damit gehen wir doch mal zum, ich würde fast sagen, Main-Event über. Und zwar Murders at Carle of Manor. Wir haben jetzt fast das gesamte Set gesehen. Es fehlt für zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Tag von 9 Previews. Aber wir haben schon eine ganze Menge gesehen und deswegen haben wir schon mal gesagt, okay, wir wollen zumindest schon mal unsere Highlights euch präsentieren in unseren üblichen Top 6. Also Marc hat eine Top 3, ich habe eine Top 3. Wir haben noch einen ganzen Haufen Honorable Mentions, auf die wir kurz eingehen wollen. Und dementsprechend, lass uns doch mal reinstarten. Aber erstmal, ist denn dein Gesamteindruck von dem Set, jetzt wo wir die meisten Karten schon gesehen haben?
Ja, also es gibt 2, 3 Karten, die ich testen möchte. Es ist ganz nett. Also es ist kein Ixalan, aber es ist, weiß Gott, noch kein wie heißt das, Crimson Vow, beziehungsweise Midnight Hunt, was ja ganz viele Leute prophezeien, dass das Set halt ähnlich wie Crimson Vow, Midnight Hunt in den Läden liegen bleiben wird, wo ich sage, nee, das glaube ich nicht. Aber ja, es ist halt kein Ixalan, es ist kein Kamigawa oder so, keine Sorge, also da verpasst ihr nichts für die Leute, die das Set vielleicht einfach mal dodgen wollen. Aber die Leute, die sich, also dodgen heißt hier eigentlich nichts an Boostern kaufen oder sonst was. Mhm. Dafür machen wir ja die Top-3-Karten. Aber ja, ich bin gespannt, wie es sich spielen lässt. Ich bin gespannt, wie es sich spielen wird. Ich finde, wie gesagt, den Pre-Release-Date immer noch ein bisschen weird, aber ja, ist halt so.
Ja, also ich finde auch, es wird ein cooles Set zu erleben, halt im Limited gerade, also gerade so Pre-Release, glaube ich. Gibt's da schon ein bisschen was man da eben mitnehmen kann. Man kann halt einen ersten Eindruck haben von den Playboostern, worauf ich mich schon ein bisschen freue. Ich hoffe halt wirklich, dass sie so ein bisschen mehr Pep ins Limited reinbringen. Kartenmäßig bin ich okay damit, dass es jetzt nicht Formate komplett revolutioniert. Ich meine, im Endeffekt, ne, so ein habe ich lieber 2-3 Low-Key-Sets, als dass jedes Set komplett mein Format, gerade Pioneer, irgendwie auf den Kopf stellt. Aber ja, wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, was für Karten aus der ersten Hälfte der Previews uns so in die Augen gefallen sind. Hm. Und da sind schon gerade im Uncommon-Bereich sind schon ein paar powerful Karten mit drin. Hm. Aber bevor wir in unsere Picks gehen, wir haben eben schon im Pre-Release kurz erwähnt, es wird Pre-Release-Promos geben, die in den Pre-Release-Packs drin sein werden. Es gibt 3 Stück, die nur exklusiv in den Pre-Release-Packs eben drin sein können. Und die darf man lustigerweise nicht im Pre-Release spielen, warum auch immer. Ja, sind aber ziemlich coole Karten, wie ich mal sagen würde. Und zwar haben wir da einmal Malik, Reforged Researcher, Tomic, Wielder of Law und Voya, Jaws of the Conclave. Bevor wir in die Karten reingehen, wie findest du denn diese Herangehensweise von Nicht-Pre-Release-Format, legale Pre-Release-Karten in einem Pre-Release-Pack zu haben?
Manche Leute wissen es ja noch nicht. Ich bin Level 2 Judge, der hin und wieder mal Pre-Releases judged und ich liebe Twitter Giant Pre-Release judgen. Und erklär mal den Leuten, dass sie diese Karten jetzt haben, aber nicht spielen dürfen. Das ist ja wirklich schwierig. Wir hatten das ja zu Marsch der Maschinen.
Genau.
Wo tatsächlich draußen ein großes Banner hing, wo extra drauf stand, so diese Karten dürft ihr nicht spielen. Und natürlich musste ich trotzdem jemandem sagen, so hey, die Karte, die du da spielst, die ist nicht legal. Ich find's weird. Ich find's besser, was sie machen mit den 20-Promos, wo es so ein bisschen darum geht, diese Promos bekommst du, wenn du Pre-Release spielst. Diese Promos bekommst du, wenn du irgendwas machst. Und dann kriegst du halt am Ende noch so ein extra Booster, wo du halt eine random dieser Karten bekommst, obendrauf. Aber halt nicht spielbar im Pre-Release finde ich wirklich, wirklich schwierig.
Es ist halt auch so weird, wenn das halt, ne, wie du halt meinst mit so einem Banner, wenn du halt, Pre-Release ist ja auch ein sehr beliebtes Set oder ein sehr beliebtes Format für auch neue Spieler. Und wenn sie das Erste, was sie hören, ist, du kannst alles spielen, was du aufmachst, außer die Karten. Und vielleicht sind das halt gerade Karten, die, weil sie ziemlich cool sind, wie ich finde, sofort Leute dazu bringt, wow, ich möchte sofort den Tomic spielen. Aber dann halt hören, nee, den darfst du nicht spielen, weil der ist eigentlich zu stark für Pre-Release. Und Mark Rosewater hat auch auf Twitter schon dazu gesagt, ja, das ist halt ein Power-Level-Grund, weil sonst diese Karten im Sealed halt dominieren würden. Aber dann wirklich,
ich wusste ja nicht mal, ob die Karten jetzt Pioneer-legal sind oder nicht oder Standard-legal.
Ja,
ich habe keine Ahnung, weil das sind irgendwelche Karten, die ich nicht spielen darf und dann doch spielen darf und dann vielleicht, was?
Ja, es ist super, super komisch mit den Legalitäten, aber es sind standardlegale Karten, damit sind sie auch modern und Pioneer-legal, aber halt nicht Pre-Release-legal. Das ist so, naja, egal. Magic being Magic. Aber lass uns mal auf die Karten eingehen. Ich glaube, eine Highlight-Karte von dir ist der Tomic Wielder of Law. Absolut. 3 Mana, ein generisches, ein weißes, ein schwarzes für ein 2/4 Legendary Creature Human Advisor mit Affinity für Planeswalker. Hint, hint. Der kleine Boyfriend von Ral Zarek hat hier Affinität für Planeswalker, natürlich. Flying Vigilance und immer wenn ein Gegner dich attackiert mit Kreaturen, wenn zwei oder mehr davon dich oder Planeswalker, die du kontrollierst, angreifen, verliert der Gegner 3 Leben und du ziehst eine Karte. Warum findest du die Karte so krass?
Die Karte ist der absolute Wahnsinn, wenn man das einfach mal überlegt, dass man den im Pioneer Schwarz-Weiß Human spielen kann. Ja. Leute wissen ja, dass ich tatsächlich ja Black-White Humans als mein Pioneer-Deck of Choice ausgewählt habe. Auch für Legacy, by the way. Schwarz-Weiß Humans, geiles Deck. Und hier auch nochmal richtig, richtig stark. Weil man hat einen 3-Mana, manchmal vielleicht 2-Mana, aber meistens wahrscheinlich 3-Mana, 2-4 fliegend Wachsamkeit. Das sind schon eine echt krasses Deadline für einen Human. Und dann sind wir an einem Punkt, an dem wir einfach sagen, okay, du greifst dich mit mehr als einer Kreatur an, dann verlierst du erstmal Leben und ich zieh Karten. Das heißt, es ist ein absoluter Agro-Showstopper. Weil überleg dir den, du spielst den gegen Boros Burn und Boros Burn hängt da und denkt sich, ja, also meine Kreaturen, die sind jetzt irgendwie Müll. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also da, ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan von denen. Ich werde ihn auf jeden Fall für Pioneer testen und vielleicht sogar fürs Legacy, fürs Human Deck. Ich bin hart gespannt.
Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich cool, weil es hat so ein bisschen Stax-Piece-Vibes. Also jetzt nicht, dass es ein kompletter Stax-Piece ist, aber du limitierst den Gegner schon der Option, wie er angreifen kann. Er kann halt nicht alles senkrecht legen und einfach sofort loslegen, sondern maximal mit einer Kreatur angreifen. Oder er geht halt ein, dass er halt 3 Leben verliert und du eine Karte ziehst. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Design. Und ich mag, dass Tomic noch mal so eine etwas krassere Version bekommt als den Advokist, den wir aus dem War of the Sparks hatten. Tatsächlich eine Karte, die ich ziemlich spannend finde aus diesem Dreier-Cycle, ist Voya, Jaws of the Conclave. Ein 5-Mana, 2 generische, ein rotes, ein grünes, ein weißes für ein 5-5 Legendary Creature Wolf mit Wachsamkeit, Trampel und Abwehr 3. Und im Text, wenn diese Kreatur angreift, mach X 1-1 Counter auf jede Kreatur, die du kontrollierst, wobei X die Anzahl an Elfen ist, die du kontrollierst. Zieh eine Karte für jeden Wolf, den du kontrollierst. Also es ist, Voya ist ja der Companion von dem, wer ist der nochmal? Der Celestia-Typ? Den hatte ich jetzt zu Ravnica Remastered relativ häufig gesehen, aber Tolzimir,
genau. Der ist ja sogar in dem Set nochmal neu aufgelegt mit der neuen Karte.
Genau.
Ja.
Und Voya ist ja sein kleines Haustierchen. Und ich liebe diesen Flavor von quasi 11 Tribal Deck, aber halt auch irgendwie mit Wölfen so. Also ich glaube nicht, dass es da sehr viele
Wolf Überschneidungen gibt. Wolf 11 Tribal spielen.
Bitte?
Das Wolf 11 Tribal ist, glaube ich, das, wo man hingehen möchte. Habe ich tatsächlich vor gefühlt 10 Jahren schon gespielt. Funktioniert großartig. Und alle Wölfe sind Elfen und alle Elfen sind Wölfe.
Ja.
Ich liebe es.
Finde ich auf jeden Fall ein ganz cooles Design. Es ist natürlich, ne, ab einer gewissen Anzahl von Elfen ist es halt einfach ein riesiges, quasi schon Craterhoof Behemoth in deiner Command Zone. Natürlich ohne Trampel, aber trotzdem. Aber ein ziemlich cooler Planeswalker, vor allem mit in der Farbkombination, dass du halt nicht nur Monogreen Elfball spielst, sondern halt auch eben noch rote und also deine Bloodbraid Elves und andere Sachen damit reinnehmen kannst. Und zuletzt Runden tut Melek, Reforged Researcher, 5 Mana, 3 generische, 1 blaues, 1 rotes für ein Sternchen, Legendary Creature, Weird Detective. Und seine Power und Toughness ist equal zu der doppelten Anzahl von Instant- und Sorcery-Karten in deinem Friedhof. Und die erste Instant- oder Sorcery-Karte, die du jeden Zug spielst, kostet 3 weniger zu spielen. Also ist so ein bisschen wie der Crackling Drake, nur noch ziemlich krass, aber leider nicht aus dem Exile. Was sagst du denn zu unserem Izzet-Commander? Ist der besonders spannend oder ist der einfach wie jeder andere Izzet-Legendary?
Also, ich denke tatsächlich, dass der einfach ist wie Mizzix in Weak.
Ja.
Und wenn man sowas spielen möchte, spielt man einfach Mizzix.
Ja. So sehe ich den auch. Ich finde den auch nicht sonderlich spannend. Ich glaube, ich habe ein bisschen gehört, dass Leute den flingen wollen, also einfach quasi Spellslinger und dann ihn spielen und dann sofort irgendwie mit Flingen direkten Schaden machen. Aber ist vielleicht ganz nett, mehr aber auch nicht.
Ja.
So, dann kommen wir doch mal zu der Top 3. Was ist denn deine erste Karte, auf die du eingehen möchtest?
Ich könnte jetzt cheaten und sagen, ich nehme Show and Tell, Gamble und Drown in the Lock. weil das drei sehr, sehr krasse Karten aus dem Special Guest sind. Yes. Wir haben jetzt mal Special Guests und Commander rausgenommen. Genau. Die Commander-Listen werden erst die Tage veröffentlicht, da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Und genau. Ich glaube, über die Special Guests können wir dann auch ganz kurz ein paar Worte verlieren, denke ich mal.
Ja.
Aber das sehen wir dann. So oder so. Meine erste Karte ist gleichzeitig eine Karte, die ich auf Instagram und Twitter, Entschuldigung, auf X nachgefragt habe, was ihr denn davon haltet. Und die Meinung war sehr, sehr, sehr gespalten. Und zwar der Doorkeeper Thrall.
Ja.
Doorkeeper Thrall, ein 2-Mana 1-2 Flash fliegende Kreatur, die sagt, wenn Kreaturen oder Artefakte ins Spiel kommen und dadurch etwas triggert, triggert es nicht.
Ist das was? Das
ist das Spannende. Also, das kommt drauf an, wen du fragst. Ich habe auf Twitter ein paar Leute gefragt. Auf Twitter sagen sie eher nein, auf Instagram sagen sie eher ja. Vielleicht ist es eine Instagram-Death and Taxes-Karte.
Oh, spannend.
Ich finde die Karte sehr, sehr spannend. In einer Meta, in der Doomsday und Ähnliches rumläuft, ist es eine gute Karte. Das Problem bei ihm ist einfach, dass er das auch bei einem selber macht. Und Death and Taxes hat halt sehr viele ETBs. Dementsprechend kann man die Karte vielleicht sogar gegen Death and Taxes benutzen. Aber er fällt tatsächlich in gute Kategorien rein, wo ich sagen würde, hey, ich werde ihn mir zumindest 2-mal ein Foil holen, damit ich ihn im Notfall spielen kann.
Ja, also der ist mir tatsächlich auch schon direkt aufgefallen, als könnte Potenzial halt wirklich als Hate-Piece haben. Plus, dass er halt fliegen kann, ist halt immer eine nette Upside. Flash ist halt noch
besser.
Und
im Commander. Im Commander, gerade im CDH, wo jeder mit Tassis Orakel rumläuft, das Ding macht Tassis Orakel platt.
Das glaube ich. Gerade so CDH, die dann super schnell dann irgendwie Tassis Orakel irgendwie raushauen wollen, da sich einfach 2-mal offen halten, den reinflashen und einfach sehen, wie Tassis Orakel mal nicht Tassis Orakel-Dinger macht.
Schön, dass du eine unkonterbare Tassis Orakel durch Carven of Souls hast. Ist mir egal.
Ja, also ich finde den, sag ich mal, aus Perspektive von Pioneer tatsächlich auch relativ spannend. Es gibt ja so ein bisschen dieses Lotus Field Strict Proctor Deck, was halt auch eben so ein bisschen darauf fokussiert, ETB-Effekte auszuschalten. In gewisser Weise ist der natürlich schwächer, weil der hier jetzt nicht alle ETBs, sag ich mal, auscancelt, sondern die von Artefakten und Kreaturen. Aber im Sideboard könnte das unter Umständen trotzdem ganz gut sein gegen Spirits und Human Decks, weil die ja dann doch schon, also Talia's Lieutenant oder Spellqueller, die arbeiten hauptsächlich eben mit ETB-Effekten. Und die gut auskontern zu können, ist auf jeden Fall immer eine ganz nette Möglichkeit. Es ist halt immer noch die Frage, inwiefern das eben, ja, in welches Deck das kommt. Also ist das was, was ein Blue-White Control spielen könnte gegen Creature-Decks? Vielleicht Potenzial. Wenn man als Combo-Deck irgendwie seine Sachen irgendwie schützen, wenn man ja selbst nicht von Artefakt- oder ETB-Effekten von Kreaturen großartig profitiert. Vielleicht.
Man kann ihn sogar als Combo spielen, tatsächlich. Also, du hast im Legacy eine Möglichkeit, zum Beispiel Phyrexian Dreadnought, ein Einmanner 13-13 Kreatur, die, wenn sie ins Spiel kommt, musst du Kreaturen opfern in Höhe der von 13, von ihrer Stärke und ihrer Verteidigungsstärke. Nee, wenn die kein ETB hat, ist ein Einmanner 13-13 Trambler. Also auch das hat Combo-Potenzial.
Ja.
Und da bin ich halt echt mal drauf gespannt. Das wird, glaube ich, ganz cool. Von der Karte werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was hören.
Voll. Ich finde es auch ziemlich, also es ist ein ziemlich cooles Kartendesign, ziemlich simpel, aber sehr, sehr empfehlenswert. Ich würde mal weitermachen mit einer Karte, die schon für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, weil sie ist eine Referenz an eine Karte, die wir, glaube ich, aus dem Modern Horizons das letzte Mal gehabt haben. Und zwar ist das das Archdruid Charm. Von vielen schon betitelt als vielleicht der beste Rampant Commander. Es ist dreimal grün, also 3 Mana, 3 grüne Mana-Sachen für eine Instant mit Choose One aus 3 Optionen. Einmal such deine Bibliothek nach einer Kreatur oder einer Landkarte raus, zeig sie offen vor, pack sie ins Battlefield getappt, wenn es eine Landkarte ist. Andernfalls nimm es in die Hand und dann shuffle dein Deck. Heißt also, man kann sich Instant Speed für 3 Mana ein Land raussuchen, was Optionen birgt. Dann die zweite Option ist, pack eine 1-1-Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Diese Kreatur dealt Damage, in Höhe ihrer Power zu einer anderen Kreatur, die du nicht kontrollierst. Und zu guter Letzt Exile Target, Artifact or Enchantment. Natürlich, was wäre eine grüne Karte ohne Enchantment oder Artifact Hate? Was die Karte für mich, glaube ich, so interessant macht, ist halt wirklich so dieses Instant Speed, irgendein Land raussuchen. Also natürlich kann man es auf einer Baseline eben, kann man sich einen Mana-Fixer rausholen, aber man kann sich auch sowas wie Bajuka Bog rausholen oder andere Sachen, die man sofort nutzen kann. Und ich glaube, das sind so Sachen, die jetzt schon dafür sorgen, dass diese Karte sehr viel Spiel sehen wird, eben in Decks, die diese Farbidentität haben. Aber wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob das auch was für höheres Power-Level ist. Also für Pioneer habe ich jetzt nichts gefunden, wo das interessant wäre. Ich weiß nicht, ist da was in Modern oder Legacy,
Monogreen Devotion kann? Ja, ist es nicht was für Monogreen Devotion? Ich meine, es sucht einen Ding raus. Ich weiß zwar das Payout nicht mehr von dem Deck, aber ist es nicht was für Monogreen Devotion?
Ja, also das Deck gibt es halt leider so nicht mehr. Das ist halt das Ding.
Ja, aber es könnte es ja anders geben.
Das jetzt, könnte natürlich sein.
Jetzt, wo man das Land suchen kann, das ist ja genau der Punkt. Ja. Also es ist ja oftmals wirklich an dem Land wirklich gescheitert. Und hier kann man das Land einfach mit Combo einfach suchen. Man kann ja ein Beatdown-Deck draus machen, wo du ja auch die +1/+1 machen kannst. Und Mainboard, ein Artefakt oder Enchantment exilen ist gegen manche Decks richtig, richtig, richtig gut.
Das stimmt.
Und deswegen, also ich glaube tatsächlich, auch wenn Monogreen Devotion in der Form, wie es existiert hat, nicht mehr existiert, ich glaube, da könnte man einiges mitmachen.
Ja, dazu kommt, das könnte sein.
Dass man im Commander halt so viele krasse Sachen raussuchen kann an Ländern. Aber im Commander 3 Grüne zu haben, am besten Turn 3, wenn man will es ja als Ramp-Spell spielen, ist ein bisschen weird. Selbst in zweifarbigen Decks passiert das nicht immer. Dementsprechend schwierig. Für Modern vielleicht im Bloom-Titan, aber ich wüsste nicht, welches Land du raussuchen möchtest. Ja. Und im Legacy haben wir einfach eine bessere Karte mit Crop Rotation, was einfach ein Mana ein Land raussucht. Das ist schon besser.
Verstehe, verstehe. Ja, ich glaube, wäre Field of the Dead, wäre das noch eine Karte in den Formaten, dann wäre das natürlich super insane, sich da Field of the Dead rauszusuchen in einem hauptsächlich grünen Devotion-Deck. Und halt, ja, ich glaube halt die, also wenn du einem hauptsächlich grünes Commander-Deck hast, bist du schon ganz gut dabei, wenn du dir so ein paar Tutor-Targets damit eben raussuchen kannst. Eben sei es auch, ne, du kannst ja auch sowas wie Dryad aber raussuchen, einfach nur um instant Blocker zu haben. Ich meine, es ist natürlich, wobei, oder? Funktioniert das? Pulled into the Field ist Landcard. Genau, es sagt nicht, dass du eine Creature-Card auf die Hand nehmen musst. Ne?
Nein, wenn es ein Land ist, dann kannst du es ins Ding rein tun.
Genau. Und halt, wie gesagt, die anderen Modis sind nice to have, situativ. Ist halt wie bei Mage's Charm, halt dieses Counterspell-Ding, ne? Man will nicht immer 3 Mana ausgeben, um was zu countern oder hier irgendwie ein Artefakt oder Enchantment loszuwerden. Aber wenn es sein muss, ist es cool. Aber was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist eine großartige Karte. Meine größte Karte ist die größte Meme-Karte, die Wizards seit knapp 20 Jahren rausgebracht hat. Und ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich in ganz vielen Memes, endlich haben wir die Meme-Karte, endlich können wir was memen. Ja. Und zwar Frantic Scapegoat. Stellvertretend für so großartige Artworks, die wir in diesem Set haben.
Ja.
Frantic Scapegoat ist ein Einmanner 1-1 Eile. Wenn sie reinkommt, wird sie suspected. Das heißt, sie kann nicht blocken und hat Menace. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen ins Spielfeld kommen und die Suspected ist die Goat, also die Ziege, kann man eine andere Kreatur suspecten. Wenn man das macht, ist sie nicht länger suspected. So, finde ich einfach großartig. Das Artwork, wir müssen es unbedingt einblenden. Das Artwork ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe schon so Sachen gehabt, wo dann so Leute so darüber irgendwelche großartigen Leute gesetzt haben, die so am Denken waren, so, ich, während ich mein Deck baue, das Deck, während ich es spiele und so. Es ist so großartig, es ist so ein Meme-Faktor. Und dabei muss man sagen, es sind halt so coole Artworks in diesem Set. Wenn man jetzt zum Beispiel auch den Tunnel-Tipster nimmt. Tunnel-Tipster ist einfach ein Maulwurf. Ein süßer, kleiner Maulwurf, der sich aus irgendeiner Abfallloch, Rohr, irgendwas einfach ein Zuhause gebaut hat. Und damit möchte ich auch an der Stelle einfach mal hinweisen, wie großartig die Artworks sind. Ich habe lange Zeit nicht mehr so großartige Artworks in einem Set gehabt, die so stimmig sind. Ravnica ist einfach ein Set, wo sie es jedes Mal schaffen, dieses Stadtfeeling, dieses moderne 70er Jahre Gangster Randale, trotzdem irgendwie Ritterliche in Orsow und so weiter, in Autorius und so weiter, einfach so großartig reinzumachen. Goblin Mask Maker ist einfach ein Typ, der einfach als kleiner Goblin da sitzt und so kleine Masken am Nähen. Es sieht so großartig, es ist so wunderschön. Und dieses Artworks, diese ganzen Artworks in dem Set sind einfach genial.
Ja, absolut. Also es gibt wirklich eine ganze Menge Sachen, die einfach sehr, sehr großartig gezeichnet sind. Auch diese Akten-Frames, die noch mal teilweise andere Artworks haben. Finde ich auch schön, dass sie dann noch einfach noch mal ein bisschen mehr Charakter den jeweiligen Figuren dann irgendwie geben.
Ja.
Und ja, es ist auf jeden Fall viel für Stilliebhaber mit drin. Und ja, es ist auf jeden Fall ein cool designtes Set, muss man auf jeden Fall so sagen. Meine nächste Karte ist tatsächlich der Assemble the Players, was eine 2-Mana, ein generisches und ein weißes für eine Enchantment ist. Mit dem Text, du kannst dir die oberste Karte der Bibliothek jederzeit anschauen. Und einmal pro Zug kannst du eine Kreaturenkarte mit Power 2 oder weniger von deiner Bibliothek ausspielen. Und der Grund, warum ich diese Karte drin habe, ist, weil sie mich so ein bisschen erinnert an, so diese Loros-Decks, die wir früher hatten, also die halt sehr kleine Figuren spielen, nur halt eine deutlich safere Variante, was es nicht unbedingt schlechter machen soll. Man kann auch mit diesem Power 2 or less, kann man auch ein bisschen drumherum spielen, weil es muss nicht immer, sag ich mal, CMC 2 oder weniger sein oder kleine Kreaturen sein, es muss halt nur die Power gering sein. Und ich finde, ich habe jetzt noch keine gewisse Combo irgendwie mir rausgesucht, was man damit machen könnte, aber wenn man drumherum baut, kann man eben sehr viel da eben raushauen und gerade dieses Once Each Turn, das ingreift halt auch noch den gegnerischen Zug. Das heißt, wenn man das Instant Speed machen könnte, kann man da eben sich einiges von bedienen. Und finde ich halt eine ganz interessante auch Sideboard-Option eben für diese White Weenie-esken Decks in Pioneer zum Beispiel, die somit halt eben, wenn sie out of cards in hand sind, zumindest jede Runde noch mal eine Karte extra haben, sozusagen, vorausgesetzt, die haben ausreichend Kreaturen drin. Was hältst du denn von Assemble the Players?
Spirits und Humans lieben diese Karte. Also, es ist wirklich, Spirits ist mir direkt in den Sinn gekommen, weil ich gedacht habe, die und diese blau-weiße Spirit Angel aus dem Marsch der Maschinen, die ja auch sagt, man kann die oberste Karte angucken und kann die Karten mit fliegend wie Flash spielen, von oben vom Deck. Das ist ja wahnsinnig stark. Und dann noch Assemble the Players, dann hast du halt für 2 Mana, also das Ding, 2 Mana das Ding zu machen, ist halt insane.
Ja, total.
Das ist halt wirklich Wahnsinn. Oder eben Humans, wenn ich mir überlege, in der ersten Runde lege ich, keine Ahnung, einen 2-1 Human, der wiederkommt, dann lege ich Assemble the Players, in der nächsten Runde lege ich von oben vom Deck einen 1-Mana Human von der Hand irgendwie einen anderen Human. Das ist halt einfach eine Ressource, die einfach sehr, sehr stark ist. Zusätzlich dazu ist es ja wirklich, du kannst sehen, was du ziehst. Das heißt, du hast eine Karte, mit der du mehr entscheiden kannst. Wenn du zum Beispiel schwarz-weiß Removal viel im Deck hast, so wie das bei mir der Fall ist, kann ich besser damit umgehen, wenn Karten da sind und kann wissen, okay, ich kann noch eine Karte warten. Also Assemble the Players ist, glaube ich, eine Karte, die man wirklich im Auge haben sollte.
Ja. Also ich finde die auch ziemlich spannend, ziemlich competitive gecostet, also mit 2 Mana ein Enchantment zu spielen, ist jetzt nicht so problematisch wie jetzt selbst so ein 3- oder 4-Mana Enchantment. Und halt eben, es ist ein bisschen sicher gespielt, dass du halt nur einmal pro Zug eine Kreatur spielen kannst. Aber ich glaube, das könnte schon reichen, um es durchaus spielbar zu machen in den verschiedenen Decks. Aber dann kommen wir auch schon zu deiner letzten Karte, deinen sogenannten Top 1, wenn man so will. Wir ranken die Karten natürlich nicht Power-Level-mäßig, aber wen hast du denn da dir rausgesucht?
Ich habe mir Delny rausgesucht. Surprise, es ist eine Mono-White-Karte, schon wieder. Ich war kurz
ist es, was
überlegen,
du das
ob ich. Ja, wahrscheinlich. okay. Es ist tatsächlich, kurz war ich überlegen, ob ich den Case of the Statched Skeleton reinnehme, weil er einen Demonic Tutor drin hat. Kurz war ich überlegen, ob ich den rot-grünen Commander reinnehme. Also nicht den Commander, sondern halt so einen Typen, der halt mit verdeckten Kreaturen arbeitet und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt diese Mono-White-Schönheit gesehen. Und mir gedacht, oh mein Gott, ist das eine geile Karte. Wir haben hier eine Legendary Creature, 3 Mana, 2-2. Die einfach vom Human Scout, by the way, Human ist hier wichtig, die halt einfach erstens ein krasses Artwork hat und dann sagt, wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger können nicht geblockt werden von Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr. Und wenn eine Ability von einer Kreatur mit Stärke 2 oder weniger triggern würde, triggert die zusätzlich noch einmal. Und das ist insane gut.
Wizards of the Coast lieben ihre Panharmonikon-Effekte in letzter Zeit. Also ich habe das Gefühl, diese Klausel war so häufig mittlerweile drauf. Aber mit welchen Karten würdest du die denn kombinieren wollen?
Sie ist großartig mit Stoneforge Mystic, wo ich mir zwei Ausrüstungen raussuchen kann. Sie ist großartig mit den Guardians, wo man sich eine Kreatur raussuchen kann mit Verteidigung Stärke 2 oder weniger, wo man sich dann zwei Kreaturen raussuchen kann. Also Recruiter of the Guard. Und nicht zu vergessen, es gibt die Karte, die aktuell Modern und Legacy terrorisiert im Commander auf der Watchliste ist, Bowmaster. Denn es sind nicht nur ETB-Effekte, sondern generelle Effekte, die triggern. Und naja, Bowmaster triggert jedes Mal, wenn ihr dann eine zusätzliche Karte zieht. Das heißt, hiermit habt ihr einfach einen doppelten Schuss von Bowmaster. Ein Brainstorm macht 6 Damage und eurem Ork +6/+6. Ihr könnt, wenn ihr eine Triggered Ability habt, könnt ihr einfach so viele Sachen machen. Und das, wie gesagt, zählt nicht nur Enter the Battlefield Triggers, sondern eben auch, wenn sie ausgelöst ist. Das ist so strong. Also es sind so viele Karten, wo ich sagen würde so, oh wow, da habe ich richtig Bock drauf. So ein Flicker-Wisp oder so. Oh, da habe ich so Bock drauf.
Vor allen Dingen ist es ja auch, von der Deadline her ist er jetzt auch quasi selbst fetchable in dem Deck mit dem Recruiter. Ne? Und das macht es halt schon wirklich
spielbar. Es wäre nur noch besser, wenn er 3-2 wäre oder sie 3-2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine sie. Wenn sie 3-2 wäre. Das wäre noch so, das wäre so on top noch das Ding. Aber sie ist auch noch Legendary, das heißt, ich kann sie mit Karakas beschützen. Es ist, diese Karte ist ich freue mich auf Death and Taxes die nächste Zeit wieder.
Die ist für dich quasi gemacht. Also, man hält fest, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Death and Taxes Set. Also, wenn wir jetzt den Doorkeeper Thrall und jetzt noch die Delny hier haben, es ist schon ein paar neue coole Spielzeuge mit dabei.
Dazu kommen ja noch Sachen wie der Unyield Gatekeeper, der ja auch nochmal ein Mono White Elephant Cleric ist, der auch was, den man disguisen kann, wenn er aufdeckt, kann man auch irgendwas removen und kann irgendwie ein Nichtland permanentes exilen und der Beherrscher kriegt einen 2-2 blauen Detektiven oder so. Also es sind wirklich, wirklich viele Karten drin. Wie immer, wenn wir so Top 3 machen, das ist immer so ein Glimpse und wir können gar nicht alle Karten sagen, auch wenn ich es gerne würde. Wir können leider nicht alle sagen.
Total. Und, wir können gleich vielleicht nur so eine kleine Lightning Round machen über Honorable Mentions. Weil tatsächlich, der Danny, den hätte ich auch in einem Atemzug nennen wollen mit dem Assemble the Players. Weil natürlich dieses Thema von Power 2 or Less, dass sich das natürlich hier durchzieht. Und ich glaube, wenn man beides draußen hat und dann halt eben eine Karte mit einem starken ETB-Effekt quasi von seinem Deck spielen kann und dann den doppelten Trigger dann davon hat oder was auch immer quasi damit passiert und die ganze Zeit die oberste Bibliothek gucken. Also da ist einiges möglich, will ich damit sagen.
Yes. Aber sag uns mal so an der Spitze der Spitze, wo kommen wir hin?
Genau, meine Top 1 sozusagen. Du hast eben schon von Memes gesprochen. Ich glaube, die Karte ist die beliebteste Meme-Karte aus dem Set. Und zwar ist es Anzraq the Quake Mole. Ein Maulwurf-Gott, was schon mal ein genialer Creature-Type ist. Ist eine 4-Mana, 2 generische, ein rotes, ein grünes für eine 8-4 Legendary Creature Maulgott. Und wenn diese Kreatur geblockt wird, enttappe jede Kreatur, die du kontrollierst. Nach dieser Combat-Phase ist eine weitere Combat-Phase, was super, super gut ist. Und für 7 Mana, 3 generische, doppelt rot und doppelt grün, muss diese Kreatur jeden Combat geblockt werden, if able, also wenn eine Kreatur da ist. Und das ist natürlich, sag ich mal, für Commander ein No-Brainer. Einfach nur dadurch, dass man eben sagen kann, okay, es gibt genug Effekte, dass man seine Kreaturen dazu bringt, dass man sie geblockt werden müssen. Es gibt auch Möglichkeiten, halt eben über diesen hinaus mehr, sag ich mal, Combat Phases zu erzeugen. Also ich glaube, das Commander-Deck baut sich fast schon von selbst. Also pack große Kreaturen rein, pack viel Haste rein, pack Additional Combat Phases rein und sorgt dafür, dass unser Maulgott hier geblockt werden muss. Optimalerweise mit irgendwie Mithril Armor oder irgendwas, was unzerstörbar macht, um es halt immer wieder machen zu können. Tatsächlich würde ich aber fast sagen, wenn man dem irgendwie Haste geben kann on Curve, wäre der vielleicht sogar auch spannend für Standard und eventuell Pioneer. Es hängt halt wirklich sehr davon ab, ob man eben ihn Haste geben kann. Es gibt so ein paar Sachen wie den 3-Mana-Werwolf, der einer Kreatur +2/+0 und Haste gibt, wenn er kommt. Der wäre quasi on-curve auf der 3. Dann könnte man den Anzrak Turn 4 spielen und könnte quasi direkt für 10/4 mit ihm angreifen. Er wird wahrscheinlich geblockt werden, weil, ich meine, niemand will 10 Schaden freiwillig nehmen. Und hätte dann noch eine Combat-Phase. Und das ist halt eben was, wo ich halt schon auch Potenzial sehe in 60-Karten-Formate. Aber allen voran muss ich sagen, das Artwork ist großartig, das Thema ist großartig. Und ich glaube, es gibt keine Karte, die mehr Gruul schreit als Anzrak, the Quake Mole. Also, was hältst du denn von diesem Maulwurf-Gott?
Großartig. Wir brauchen mehr Maulwurfgötter in unserer Welt. sehr, sehr cool. Also ich finde, er ist sehr leicht kaputt zu machen, im Sinne von zu brechen, im Sinne von, er ist einfach sehr, sehr stark, dass man mit ihm wirklich stark was machen kann. Und ich glaube tatsächlich, wenn man ihm irgendwie die Möglichkeit gibt, eine unzerstörbare Sache zu machen, also ist unzerstörbar, und dann greift man halt an und hat dem Gegner vielleicht irgendwie eine Kreatur geben oder kann dem Gegner eine Kreatur geben, dann kann man damit halt sehr, sehr viel machen.
Ja.
Man kann ihn aber auch leicht umspielen. Und oftmals hängt man, glaube ich, dann da und möchte dann einfach ihn einfach nicht blocken. Ja. Und wenn man dann das Mana ausgibt, um ihn dann zu blocken, dann blockt man ihn meistens wahrscheinlich tot. Deswegen ist das schon wichtig, denke ich. Aber es ist tatsächlich wirklich, wirklich cool, da so eine Schönheit einfach zu haben. Es ist einfach cool.
Total, total. Und es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung für mich, ein Pioneer-Deck, um ihn drumherum zu bauen. Irgendeine Gruul-Shell mit, weiß nicht, Rhythm of the Wild oder sowas oder anderen Haste-Enablern, den dann einfach hochzupowern, anzugreifen und einfach alle die Combat-Steps zu haben, die es irgendwie möglich sind. Aber das waren soweit unsere Top 3 individuell und Top 6 kombiniert. Lass uns mal noch kurz auf Karten eingehen, die uns auch noch ins Auge gefallen sind. Ich habe schon eben gehört, du hast eventuell eine weitere Gruul-Legende, die du sehr spannend findest.
Oh ja. Gruul-Legenden sind immer großartig. Gruul-Legenden machen die besten Commander-Decks, besonders weil sie normalerweise immer das Gleiche machen. Hier haben wir was anderes. Yarus, Roar of the Gods, ist ein Centaur. Und er sagt, andere Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Eile. Ist ein 4-Mana-4-4er. Der in rotes und grünes, 2 farblose Kosten. Es ist super Statline, andere Kreaturen haben Eile. Super krasser Effekt. Und immer wenn ein oder mehr Face-Down-Kreaturen dem Gegner Schaden zufügen, ziehen wir eine Karte. Das heißt, wir wollen hier wirklich mit der Cloaked und mit der Morph-Fähigkeit arbeiten, Disguise genau. Und wenn eine Face-Down-Kreatur stirbt, bringt man sie, also vom Feld auf Widow geht, bringt man sie zurück ins Spiel, wenn es eine Permanent-Karte war, und dreht sie Face-Up. Das ist halt so strong, dass man einfach so, hey, voll cool, du hast hier meinen 2-2 Morph-Token getötet. Hier ist übrigens mein 13-13 Wolkenkratzer.
Ja.
Oder so. Und das ist halt was, wo ich sage, ist das eine geile Mechanik. Vor allem der Gegner, wenn man mit mehreren Kreaturen angreift, der weiß ja gar nicht, was er blocken soll. Weil man muss ja auch kein Mana dafür verwenden, die Dinge aufzudrehen, weil die kommen ja eh wieder. Und wenn man sie durchlässt, zieht man Karten. Und ja, einfach so, so, so eine coole Karte.
Ja, total. Also ich find's witzig, weil momentan haben wir die Karte nur auf, ich glaube, Chinesisch ist es vorliegen oder Koreanisch. Das heißt, wir wissen Japanisch. Nicht ganz genau, oder Japanisch. Wir haben den Namen nicht, aber Scryfall hat den Titel dieser Karte wie folgt gewählt. Invading the city with all my friends, they're just out of the frame invading too. Was keinen Namen hat, es hat aber, also bei Mythic Spoiler steht Yarus Roar of the Gods. Ich weiß nicht, ob sich die Editoren bei Scryfall da einfach einen Witz erlaubt haben oder da irgendwas falsch übersetzt haben. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Kreatur. Und gerade wenn man das kombinieren kann mit alten Morph-Mechaniken, wo es dann wirklich der Deal ist, okay, du willst die Kreatur nicht blocken, alles klar, dann ziehe ich eine Karte. Du willst sie blocken, alles klar, dann kriege ich die Karte als Permanente einfach wieder. Stelle ich mir ziemlich, ziemlich stark vor. Tatsächlich gibt es ein paar Karten, die halt auch aufgefallen sind als potenziell richtig, richtig gut. So zum Beispiel Leyline of the Guild Pact, eine 5-Mana-Enchantment. Und Leyline-typisch darf man die auch ausspielen, wenn man sie auf der Starthand hat. Sie kostet Hybrid-Mana alles gefühlt. Also ein Hybrid Celestia, ein Hybrid Simic, ein Hybrid Golgari und ein Hybrid Gruul. Also sind nur die grünen Farbkombinationen, muss man sagen. Aber man kann sie beliebig zahlen. Und sie sagt quasi, jedes Nicht-Land permanent, was man hat, ist alle Farben. Und Länder, die du kontrollierst, haben jeden Basic-Land-Type in addition to their other types. Also ist das ultimative Five-Color-Fixing. Ich weiß nicht, ob das so relevant ist für 60-Karten-Formate. Ich stelle mir das für fünffarbige Commander-Decks ziemlich, ziemlich strong vor. Gerade wenn man noch mit Domain irgendwie zusammenarbeitet und sich halt von diesen Basic-Land-Typen halt wirklich was holen kann. Eben noch schnell hinterhergeworfen ist der Crime Novelist, was der hervorsticht, weil der ist eine Uncommon, aber hat schon einiges an Aufsehen erregt. Ist eine 3-Mana, 2 generische und ein rotes für ein 1-3 Creature Goblin Bard, also ein Barden. Und der hat den Effekt, immer wenn du einen Artefakt sacrificest, pack eine 1-1 Marke auf den Crime Novelisten und bekomme ein rotes Mana in den Mana Pool. Das ist ziemlich insane mit Treasuren, will ich sagen. Weil quasi jeder Treasure, den man sackt, macht zusätzlich noch ein rotes Mana und ihn größer. Das muss man doch irgendwie exploiten können, oder?
Ja, ich denke, so Rakdos Sacrifice kann damit ordentlich arbeiten, tatsächlich. Weil das sind ja nicht nur Treasure.
Total.
Das sind also, ja auch so Clues oder andere Sachen. Also das wird, glaube ich, richtig geil.
Genau. Ich bin ein bisschen froh, dass sie nicht common wäre. Sonst würden wahrscheinlich Leute wie der alte, ehemalige Ad-Hoc-Decks in Pauper spielen mit dem zusammen und Artefakte sacrificen, ihn riesig groß machen, Mana zu generieren. Also ich glaube, es gibt jetzt schon mindestens 5 Infinite-Combos mit diesem Typen. Also eine sehr, sehr spannende Karte, gerade wieder ein Zeichen für ziemlich starke Uncommon. Hast du denn noch eine Karte, auf die du auf den letzten Minuten noch eingehen möchtest?
Hier ist auch eine Uncommon, die ich ganz krass finde für Commander. Und zwar Insidious Roots, die habe ich noch nebenbei gefunden. Ist eine Verzauberung für ein grünes und schwarzes. Kreaturentoken, die man hat, haben Tappen für ein Mana beliebiger Farbe. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturenkarten aus den Friedhof verlassen würden, kriegt man einen 0-1 Pflanzentoken und legt dann einen +1/+1 auf jeden Pflanzentoken. Das heißt, wenn man Dredge spielt oder ähnliches, kann man aber das machen. Oder halt Reanimated oder sowas, kriegt man auf einmal +1/+1 Marken. Oder wenn man einfach Squirrel Token hat, ohne Ende, machen die alle noch Mana. Das ist richtig, krass. Richtig insane.
Ja,
Ankam also, auch wieder.
Das ist halt das Ding. Also es gibt so viele Karten, die ich irgendwie ziemlich spannend design finde, in halt auch eben Uncommons und auch Commons. Es gibt halt auch noch so ein paar Commons, die noch irgendwie nennenswert wäre. So Gearbane, Orang-Utan ist halt eine 3-Mana 2-2 Creature Ape mit aus irgendeinem Grund Reichweite. Ich verstehe nicht ganz, was da die Erklärung für ist. Aber wenn er ins Spielfeld kommt, kannst du ein Artefakt zerstören oder ein Artefakt sacrificen. Und wenn du das tust, bekommst du noch 2-2 Marken auf diese Kreatur. Ist halt auch so eine Karte, wo man denkt, die macht im Common für 3 Mana so viel. Also ist wahrscheinlich wirklich so ein Universalwerkzeug, wenn man irgendwie was mit Artefakten macht oder dagegen gewappnet sein möchte. Also wir könnten noch ganz viele andere Karten highlighten. Es gibt auch so ein paar Design-Fails, meiner Meinung. Also Lamplight Phoenix ist so ein Arclight Phoenix, der leider hinten und vorne nicht gut funktioniert, aber trotzdem irgendwie ganz cute Referenz ist. Und
Lazav zum Beispiel ja auch noch. Es gibt sehr, sehr viele Karten, die wir machen können. Und wir werden auf jeden Fall nicht alle gecovert haben. Wenn euch was auffällt, wenn eure Lieblingskarte noch nicht gehighlightet wurde, erzählt's uns, schmeißt's in die Kommentare und wir gucken uns das an.
Genau, lasst auf jeden Fall eure Top 3 auch in den Kommentaren. Bin ich sehr gespannt, wie die Leute das Set so bewerten. Also wie steht's denn da bei dir? Freust du dich auf den Pre-Release? Freust du dich auf die Karten, damit so herumzudoktern in Legacy und in anderen Formaten?
Also mein Hauptproblem ist halt, dass es mal wieder auf den ersten Freitag oder den dritten den ersten Freitag oder den dritten Samstag fällt. Wizard of the Coast muss ganz dringend anfangen, das auf 2. oder 4. Wochenende zu machen. Dementsprechend werde ich Pre-Release nicht mitspielen können, weil da ist Legacy und ich spiele dann lieber Legacy und hoffe vielleicht Two-Headed Giant am Sonntag zu spielen. Ansonsten mal schauen.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Pre-Release. Ich glaube, es wird ein paar coole Momente geben, wo man dann erst auch so den Flavor des Sets noch mal so richtig mit aufnehmen lässt. Also das Collect Evidence, die Cases, wovon wir jetzt auch keinen mehr so wirklich erwähnt haben. Aber das ist auch eine sehr interessante Mechanik. Und ich glaube, das Set hat einiges zu bieten. Vielleicht hauptsächlich im Limited mit halt wirklich ein paar individuellen Karten, die man dann auch mal in Formaten ausprobieren kann. Und halt, ich habe richtig Bock auf diese Pre-Release Legendaries, bin ich euch ehrlich. bin ich mal gespannt, wie das so wird. Aber wie seht ihr Murders at Call of Manor? Was sind eure Lieblingskarten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Zeit muss man auch schon sagen, war es das für Folge 228? Wir sind ein bisschen über die Zeit geraten, aber ich hoffe, ihr genießt den extra Content. An dieser Stelle hätten wir normalerweise Ask Us Anything, die Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Wenn ihr da Fragen an uns habt zu Murders at Call of Manor, Magic the Gathering oder irgendwas anderes, dann kommt doch in unserem Radio Ravnica Discord vorbei. Connectet euch dort mit ganz vielen lieben Leuten. Ich glaube, wir haben mittlerweile die über 900 Mitglieder geknackt. Also ja, ist mittlerweile auch kein kleiner Server mehr.
1000 zu. Ja, ist echt krass.
Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Es gibt da verschiedene Turniere und Ligen, an die man teilnehmen kann. Und wie gesagt, stellt uns da eure Fragen für kommende Podcasts. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das am allereinfachsten und kostenlos tun, indem ihr uns abonniert. Sowohl mich hier bei Gamery, wo ihr das Video vielleicht guckt, und auch bei MTG Blackset, wo man eben unter anderem verschiedene Game-Modi sich anschauen kann, die der gute Marc da schon präsentiert hat. Auf Spotify und Apple Podcasts gerne dem Ganzen hier 5 Sterne geben und weiter empfehlen, wenn ihr noch Magic-Freunde habt, die uns noch nicht hören. Wir haben auch Social Media, Instagram, Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Holy für den Support. Und ihr könnt bei dem Einkauf bei Holy 10% sparen mit dem Code Ravnica10 und 5 Euro sparen, wenn es euer erster Einkauf ist, mit dem Code Ravnica5. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns indirekt, bekommt ein paar coole Getränke dabei. Und wir können uns dann am Ende des Monats ein paar technische Geräte vielleicht kaufen oder vielleicht auch das ein oder andere Ravnica Cluedo Set. Wenn ihr uns direkt unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr das gerne tun bei patreon.com/gamery und werdet da namentlich erwähnt, so wie unsere Patreon-Gold-Unterstützer Adrian S., BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Cinnamon und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir und sehen uns in der nächsten Woche wieder mit den Murders at Call of Manor, Commander Decks und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.